Ja, wenn wir jetzt zum Eichmann-Prozess kommen, wir haben ja alle die Eltern unter uns haben die Fernsehbilder noch im Kopf. Also ich war damals 12 Jahre alt, wo jeden Tag, jeden Abend wurde vielleicht eine Stunde lang vom Eichmann-Prozess berichtet. Das war vielleicht das erste globale Medienereignis überhaupt in der Welt. Und für mich hat das unglaublich beeindruckt. Also ich denke, meine weitere Entwicklung und die Themen, die ich im Geschichtsstudium gewählt habe, hängen mit diesen Berichten, die ich da gesehen habe, zusammen. Und ich wollte Sie fragen, wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie nun jetzt diese Funktion im Eichmann-Prozess ausüben? Und vor allen Dingen, habe ich ja von Ihnen schon erfahren, spielten Sie schon in der ganzen Vorbereitung eine wichtige Rolle bei den Polizeiverhören?
Also erstmal wollte ich hinzufügen, dass was für mich manchmal überrascht ist, es sind immerhin jetzt 46 Jahre vergangen seit dem Eichmann-Prozess. Und interessanterweise, das Interesse an dem Prozess in der ganzen Welt steigt von Jahr zu Jahr. Und also alles, was überhaupt den Holocaust und den Judenmord anbetrifft, aber überhaupt, ich meine, an sich war ja, also die Judenverfolgung und die Judentötung war ja erwähnt auch in anderen Prozessen, wie zum Beispiel der Nürnberger Prozesse. Aber es war immer nur irgendein Nebenproblem. Es wurde immer nur erwähnt, aber niemals als Hauptthema. Und eigentlich der Eichmann-Prozess ist der einzige Prozess, wo die Judenverfolgung und der Mord an Millionen von Juden wirklich von allen Aspekten gezeigt, erörtert und analysiert worden ist. Als nun Eichmann kam, also wie gesagt, hat es eine elektrifizierende Wirkung, als Ben-Gurion das mit dem Volk mitteilte. Dann, als er nach Israel kam, da wurde ein Gefängnis nicht weit von Haifa, in Jalameh, wurde gelehrt dafür und er war dann inhaftiert. Und das ganze Polizeibüro, das sogenannte Polizeibüro 06, so hieß es, da waren ungefähr 25, 30 Offiziere, die dafür verantwortlich waren, für diese Untersuchung. Die waren auch in diesem Gefängnis untergebracht und haben dort die Untersuchung geführt. Und der Justizminister hat mich ernannt als juristischer Berater von diesem Polizeibüro. Und auch für die Vorbereitung der Akte für die Staatsanwaltschaft. Also es war klar, dass ich einer der Ankläger sein werde. Aber ich habe auch in diesem Gefängnis mit den Polizeioffizieren, haben wir zusammen die Untersuchung geführt. Ich wurde auch gebeten, der einzige Kontakt eigentlich zu sein von Eichmann selbst mit der Außenwelt, solange seine Anwälte nicht kamen. Also einer der Gründe war, gut, ich war der stellvertretende Generalstaatsanwalt. Ich hatte eigentlich auch bis dahin sehr wichtige und besondere Strafsachen behandelt, sei es Spionagesachen, sei es Mordsachen, sei es verschiedene Sachen. Und außerdem auch mein gewisses Wissen, was die deutsche Sprache anbetrifft. Sie werden vielleicht merken, dass mein Deutsch nicht einwandfrei ist, aber ich glaube, ich kann mich doch verständlich machen. Also auf diese Weise war das auch ein Grund, warum der Justizminister mich dazu ernannt hat. Also ich habe dort 9 Monate praktisch in dem Gefängnis neben Eichmann die ganzen Tage zugebracht. Und es war auch ein ziemlich traumatisches Erlebnis. Am Anfang war es etwas schwer, überraschenderweise Zeugen zu finden. Wir hatten Listen von den Überlebenden, aber da waren viele von denen, die hatten das jahrelang beiseite geschoben. Die wollten davon nicht sprechen. Die haben es vermieden, mit ihren Familien und ihren Freunden und Bekannten darüber zu sprechen. Und auch jetzt, als wir sie dann eingeladen haben, um ihre Erklärungen zu bekommen und die Darstellungen, da haben viele es abgelehnt. Sagen, wir haben darüber nicht gesprochen, wir wollen da nicht erinnert werden und so weiter. Dann habe ich manchmal die Leute zu mir bestellt und habe ihnen gesagt, hört mal, es ist eure Pflicht, der Gerechtigkeit gegenüber, der Geschichte gegenüber, dem jüdischen Volk gegenüber, der Wahrheit, Liebe und so weiter, dass ihr das sagt, was ihr wisst. Einige haben gesagt, nein. Einige haben gesagt, ja. Aber einige haben gesagt, ja gut, vielleicht ja, aber dann bestehen wir darauf, dass wir tagelang, könnt ihr uns nicht stoppen. Ich bin der einzige Überlebende, hat jemand gesagt, in meiner Ortschaft. Was uns geschehen ist, meiner Familie, ist nicht weniger wichtig, als was mit anderen passiert. Und wir bestehen dann darauf, dass sie alle Einzelheiten erzählen. Gott, wir wollten ja nicht, dass der Prozess zu lange dauert. Wir haben manchmal verzichten müssen auf gewisse Zeugen, nur damit die Sache in einem bestimmten Rahmen bleibt. Dann werde ich nie vergessen, und das ist es auch im Zusammenhang mit dem Argument, was so oft vorgebracht wird, dass hier er schließlich, ja, er ist vielleicht schuldig, aber er war nur ein Befehlsempfänger. Und als kleiner Befehlsempfänger war er nicht so entscheidend und sein Status sei zu stark hervorgehoben und so weiter. Ich will nicht so theoretisch sprechen, sondern dass die Tatsachen für sich selber sprechen. Ich werde nie vergessen, mein erstes Treffen mit ihm wie gesagt, ich hatte ihm mitteilen lassen, dass ich bereit bin, mit ihm zu sprechen, aber nur über formelle Sachen. Dass ich nicht bereit bin, über die Vergehen mit ihm zu sprechen, die vorgehalten wurden. Denn dann hätte ich ja Zeuge sein müssen. Und ich wusste, ich werde ein Ankläger sein. Also war ich nur bereit, über formelle Sachen mit ihm zu sprechen. Und da habe ich ihm mitteilen lassen, dass wenn er das Gefühl hat, er will etwas besprechen, dass er das tun kann. Aber an dem bestimmten Tag hatte ich gerade in meinem Büro die Autobiografie von Rudolf Höss gesehen. Ja, der Kommandant von Auschwitz. Und der wurde 1948 in Polen gehängt. Also 12 Jahre, bevor Eichmann gefasst wurde. Und bevor er hingerichtet wurde, hat er seine Biografie geschrieben. An dem Tag sah ich gerade, wie er schrieb, dass sie diese Tage hatten, wo sie 1000 jüdische Kinder am Tag getötet hatten. Und manche Kinder haben manchmal gebeten, verschont zu bleiben. Und hat er geschrieben, wenn ich die Kinder in die Gaskammern stoßen musste, bekam ich manchmal Kniezittern. Aber da hat er hinzugefügt, aber ich habe mich dann immer geschämt nachher über diese Schwäche von mir, nachdem ich gesprochen hatte mit Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Denn Eichmann hat mir erklärt, dass es hauptsächlich die Kinder sind, die man zuerst töten sollte. Sagt er, denn wo ist die Logik, dass man eine Generation von älteren Menschen umbringt und eine Generation von möglichen Rächern, die ja auch eine Keimzelle für die Wiedererrichtung dieser Rasse bedeuten könnten, dass man die am Leben lässt. Nun, es entbehrt nicht einer gewissen makabren Logik, aber 10 Minuten, nachdem ich das gelesen hatte, sagte man mir, Eichmann will mich sprechen. Und er kam, und dann saß er mir gegenüber, so ungefähr wie Sie jetzt da sitzen. Ich muss gestehen, es war etwas schwer, eine ruhige, gewöhnliche Miene zu behalten, als ich das gerade gelesen hatte. Also ein weiterer Punkt, was diese Befehlsempfängertheorie anbetrifft. Während des Prozesses hat Eichmann gesagt, das ist seiner Meinung nach das kapitalste Verbrechen der menschlichen Geschichte. Und da wurde ich gefragt, während des Prozesses und auch später, ob ich meine, dass er es ernst gemeint hat. Das hätte vielleicht seine Verurteilung nicht verhindert, aber für das Strafmaß hätte es vielleicht von Bedeutung sein können, wenn er wirklich Reue gezeigt hätte. Und da habe ich gesagt, ich bin überzeugt, dass das nur, was die Engländer Lip Service, also nach außen hin gesagt wurde. Und da hat man mich gefragt, weswegen sagen Sie das? Sage ich, ich könnte mir vorstellen, sowohl theoretisch wie auch praktisch, dass selbst ein solcher Mann seine Meinung hätte ändern können. Also zwischen dem Ende des Krieges 1945 und 61, wo der Prozess stattfand, halte ich es theoretisch nicht für unmöglich, dass seine Augen hätten ihm geöffnet werden können und dass er seine Meinung hätte ändern können und dass er wirklich vielleicht Reue empfunden hätte. Aber hier hatten wir Beweise, dass er 1956, als er in Buenos Aires war, in Argentinien, da besuchte ihn ein holländischer faschistischer Journalist. Und der hat seine Lebensgeschichte aufgenommen auf Tonband. Das wurde nachher Transkripts und mit Eichmanns Verbesserung in seiner eigenen Handschrift. Es war so eine Art Versicherungspolice für die Familie. Es sollte veröffentlicht werden nach Eichmanns Tod. Aber als Eichmann dann gefasst wurde von Israeli-Agenten, da hat dieser Journalist das dem Life-Magazin gegeben und dort haben wir es bekommen. Und wir haben es auch eingereicht bei Gericht. Also da schrieb er fast in lyrischen Worten über die Todeszüge. Er sagte, die Todeszüge aus Hof von Holland nach Auschwitz, die liefen, dass es nur so eine Pracht war. Und dann frug ihn dieser Holländer, sagen Sie, Herr Eichmann, tut es Ihnen doch manchmal leid, was Sie getan haben? Und da sagt er, ja, eins tut mir leid, dass ich nicht hart genug war, dass ich nicht scharf genug war, dass ich diese verdammten Interventionisten nicht genug bekämpft habe. Und jetzt sehen Sie das Resultat, die Erstehung des Staates Israel und die Wiedererrichtung dieser Rasse dort. Und da habe ich gesagt, wenn er das gesagt hat 1956, 11 Jahre nach dem Krieg, und jetzt 1961, 5 Jahre später, wenn er um sein Leben ringt, spricht er auf einmal über das kapitalste Verbrechen der menschlichen Geschichte, glaube ich, bin ich berechtigt, etwas skeptisch zu sein über die Wahrheitstreue einer solchen Bemerkung. Reden wir mal systematisch. Sie wissen, dass Ungarn auf Seite Deutschlands und Italien damals gekämpft hatte. Und der Führer von Ungarn war der Admiral Horthy damals. Also so Ende 44, Anfang 45, dachte Horthy, der Krieg ist verloren für die deutsche Seite. Und wollte einen Separatfrieden machen mit dem Westen. Hitler wollte das natürlich verhindern. Also Hitler hat sich mit Horthy getroffen, da an der Grenze, und hat durch Bedrohung und auch durch Versprechen ihn versucht, dazu bringen, dass Ungarn weiter auf der Seite von Deutschland und Italien kämpft. Also Horthy hat am Schluss eingewilligt, aber hat eine Bedingung daran geknüpft. Eine Bedingung war, dass die Deutschen es erlauben sollten, 3000 jüdischen Familien aus Budapest in die Schweiz zu fahren. Ein neutrales Ausland. Hitler hat eingewilligt. Für ihn war es wichtiger, dass Horthy und Ungarn weiter auf der deutschen Seite kämpft, als diese 3000 Familien. Und da fanden wir in den Archiven des deutschen Auswärtigen Amtes eine Depesche, ein Telegramm, das der deutsche Botschafter in Budapest von Wesenmeier an Außenminister Ribbentrop geschickt hat. Und da beschrieb er das Abkommen zwischen dem Führer und zwischen Horthy, inklusive der 3000 jüdischen Familien. Und dann fügte er hinzu, ich muss Sie aber darauf aufmerksam machen, dass der hiesige Repräsentant der SS, Obersturmbahn Adolf Eichmann, außer sich war, als er hörte von dem Abkommen zwischen dem Führer und Horthy, denn er glaubt, diese 3000 Familien, das könnte eventuell wichtiges biologisches Material sein und die könnten eventuell von der Schweiz auch nach Palästina kommen und dort eine Keimzelle bedeuten für die Wiedererrichtung dieser Rasse dort. Und deswegen hat Eichmann jetzt Instruktionen gegeben, die Deportation aus Budapest jetzt so zu forcieren, dass bis man die Wiesen arrangieren kann in die Schweiz, dass gar keine 3000 jüdische Familien mehr in Budapest übrig sind. Nun, das ist kein kleiner Befehlsempfänger, ja, der sich so äußert und der bereit ist, selbst hier eine Führerentscheidung zu hintergehen, weil er glaubt, es könnte eventuell einigen Familien zur Rettung beitragen. Nur in dem Zusammenhang will ich nur eine Sache erwähnen. Es wird sehr oft betont, dass die Philosophin Hannah Arendt, die da auch geschrieben hatte über Befehlsempfänger, eine längere Geschichte, will ich nicht zu den Einzelheiten eingehen, aber was mir bis heute noch nicht klar ist. Also die Frau kam nach Israel, bevor der Prozess begann, und man sagte mir, es ist eine Philosophin, die will was schreiben gegen den Prozess. Noch bevor er begann, habe ich gesagt, wenn die Frau Probleme hat, ich bin gerne bereit, mich mit ihr zu treffen. Und dann kam der Leute zurück, sagen sie, nein, sie ist nicht bereit, mit irgendjemand von der Staatsanwaltschaft zu sprechen. Habe ich nicht verstanden, aber gut, das ist ihr Wille. Aber ich habe gesagt, sie kann trotzdem Zugang haben zu allen Dokumenten, die wir eingereicht haben, natürlich den ganzen Aussagen. Und da schreibt sie in ihrem Buch, unter anderem über diese Horthy-Geschichte, da sagt sie, die Staatsanwaltschaft hat besonderen Wert gelegt auf eine Depesche von dem deutschen Botschafter an Ribbentrop, an den deutschen Außenminister. Nur, schreibt sie, nur weil das Dokument zeigt, dass Eichmann nicht bereit war, Himmlers Befehle zu befolgen, wenn sie gegen die Einstellung des Führers geht. Himmler hatte gar nichts damit zu tun. Das war eine reine Entscheidung von Hitler. Und Hitler hat sich mit Horthy getroffen. Hitler hat unterschrieben dieses Abkommen mit den 3000 Familien. Also es ist mir bis heute nicht klar, es ist vielleicht ein Irrtum, aber das war wirklich ein wichtiges Dokument in dem Prozess. Natürlich mit vielen anderen Punkten auch. Eine zweite Sache, wo ich Sie auch mit beteiligen möchte. Ich werde sehr oft gefragt, was hat euch so besonders auch während der Voruntersuchung aufgeregt? Jeder hatte einen Polizeioffizier für jedes Land. War einer aus Frankreich, einer für Holland verantwortlich und einer für Norwegen und so weiter und Griechenland, Slowakei und so. Und jeden Abend bekam ich von diesen Offizieren, die all die Mikrofilme durchgegangen sind, bekam ich die Dokumente, die sie, vor wo ich in meiner Institution war, dass alles, was vielleicht relevant ist, könnt ihr mir zeigen und dann werde ich entscheiden abends, ob das reinkommt in unsere Akte oder nicht. Und da gab es in allen Ländern immer mal Versuche, irgendeine jüdische Familie oder irgendeine jüdische Persönlichkeit zu retten, beziehungsweise nicht zu deportieren oder nicht zur Tötung zu bringen. Und das kam immer zu Eichmann. Aber diese ganzen Dokumente, diese ganzen Akten, die waren im Allgemeinen nach chronologischer System arrangiert. Also wenn so ein Versuch war, irgendeine Familie zu retten oder auszunehmen, und ich kam dieses Dokument, die Antwort, was nun Eichmanns Entscheidung war, das haben wir manchmal tagelang später oder manchmal wochenlang später erst erfahren, wenn dann Hunderte von oder Tausende von anderen Dokumenten noch vorher in den Akten waren. Und da hatte ich nachts diese Albträume. Das ging das alles simultan. Da war ein Fall in Frankreich und einer in Holland und einer in Norwegen und einer in Griechenland. Und da habe ich immer geträumt, das könnte doch mal sein, dass einer mal vielleicht doch ausgenommen wird. Aber jedes Mal, wenn es zu Eichmann kam, endete die Sache fatal. Wieder gesagt, ich möchte nicht theoretisch sein, sondern Ihnen einige Beispiele geben, die so frappierend waren und die ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind. Eines Tages war der Offizier, der für Frankreich verantwortlich war, der kam zu mir und zeigte eine Depesche von dem General der Wehrmacht, der Verantwortliche für Paris, der Kommandant von Paris. Der schrieb an Eichmann, es gibt einen Juden, der heißt Professor Weiß und der ist ein Experte für Radar. Und der hat viele Erfindungen gemacht auf dem Gebiete der Radar und das ist wichtig für die deutsche Armee. Und deswegen hat dieser General Eichmann befohlen, er soll diesen Mann nicht nach dem Osten schicken, weil die deutsche Armee ihn braucht. Also muss ich zugeben, dachte ich, nun hier, ein Jude, ein Professor, Radar, die deutsche Armee ist interessiert, ein General gibt diese Orders über diesen einen Mann und seine Frau. Also vergingen einige Tage und dann kam der Offizier zu mir, ich sah schon im Gesicht, dass es nichts Positives ist, also war die Antwort von Eichmann, aus prinzipiellen Erwägungen kann ich da unmöglich zustimmen. Einige Tage darauf eine Notiz, der General hat angerufen bei Eichmann und hat gesagt, verstehen Sie nicht, meinen Befehl zu ignorieren. Ich bin General der Wehrmacht. Und die Antwort von Eichmann, und ich bin Obersturmbannführer von der SS, interessiert mich nicht, was Sie für einen Rang haben in der Armee. Einige Tage später ein Brief von Eichmann an diesen General, sagte, ich habe übrigens zusätzlicherweise noch festgestellt, dass die Erfindungen von diesem Juden Weiß im Radargebiet schon übernommen worden sind von der deutschen Armee. Ich sehe also keinen Grund, auch noch einen Takt zu verschieben, die Deportation von diesem Professor Weiß. Und dann die Bestätigung, dass Weiß und seine Frau deportiert sind nach Auschwitz. Wir hatten Sachen aufgeteilt. Wir waren drei Staatsanwälte, also der Herr Hausner, der Rechtsberater der Regierung. Ich war Nummer zwei und der Herr Bauer, das war der Distriktanwalt von Tel Aviv. Und wir haben untereinander aufgeteilt. Also ich hatte all die Sachen, wo ich mal persönlich tätig war, also in Westeuropa und Ungarn und so weiter. Also ich habe diese Sachen in Frankreich, das war ein Teil von meinem Ressort, also ich habe diese ganzen Dokumente, was den Professor Weiß anbetrifft, eingereicht. Einige Tage darauf kam meine Sekretärin zu mir und sagte, hier ist ein junges Mädchen draußen, möchte sie sprechen. Sag ich, wer ist das? Also, wie heißt sie? Alisa Weiß. Ich kenne ich nicht. Also die kam rein und sagte, wissen Sie, ich bin die Tochter von diesem Professor Weiß. Ich war ein Baby, als die Gestapo und die SS kamen, meine Eltern abzuholen. Und die haben das gesehen anscheinend vom Fenster und haben mich geschickt zu Nachbarn. Und die Nachbarn haben mich aufgehoben, die haben mich nachher nach Amerika geschickt. Und ich war jetzt in Amerika und habe gelesen, dass sie da diese Dokumente über meine Eltern eingereicht hatten, über die Deportation. Wissen Sie, ich habe nicht nur meine Eltern nicht gekannt, ich habe auch kein Bild, ich weiß nicht, wie sie ausgesehen haben. Könnten Sie mir vielleicht einen Ratschlag geben, wie ich vielleicht ein Bild wenigstens von denen bekommen könnte? Eine Sache. Zweiter Tag. In Holland, da gab es eine faschistische Partei, wie Sie wissen. Und es gab 12 Juden, die waren Mitglieder der faschistischen Partei von Holland. Also der Leiter der Faschisten von Holland schrieb an Eichmann. Er sagt, es gibt hier diese 12 jüdischen Familien. Und dass, wenn diese Leute deportiert werden, das könnte demoralisierend wirken auf unsere Parteigenossen, die diese Leute als gute Kameraden sehen. Also ich bitte, diese Leute nicht zu deportieren. Um es noch attraktiver zu machen für Eichmann, schrieb er noch, wissen Sie, diese Leute können auch Spitzeltätigkeit vollziehen in der jüdischen Gemeinde. Und das kann auch Ihnen helfen zur Durchführung von all den anderen Deportationen. Wieder hatte ich gedacht, hier vielleicht dann nach einigen Tagen Eichmanns Antwort, aus prinzipiellen Erwägungen kann ich da unmöglich zustimmen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das eventuell demoralisierend wirken könnte auf die Mitglieder der Partei, dann können wir vielleicht 2-3 Wochen warten. Bis dann werden sich die Leute so gewöhnt haben an diese Deportationen, dass das niemanden mehr besonders beeindrucken würde. Ein dritter Punkt. Eines Tages kam ein Brief, das gab es eine Frau Kozzi. Das war eine Frau, die verheiratet war mit einem italienischen Offizier. Und der Offizier war gestorben und die Frau war irgendwie im Besuch. Die kam anscheinend irgendwie von Osteuropa und da war sie gefasst und man hat sie im Ghetto, da im Ghetto von Riga, hat man sie gebracht. Und der italienische Konsul von dem Gebiet dort hat gebeten, dass man ihr ermöglicht, zurückzufahren nach Italien. Der Konsul hat geschrieben, das ist eine Frau, sie ist verheiratet mit einem sehr positiven italienischen Offizier, der inzwischen gestorben war, aber sie hat italienische Nationalität und er besteht darauf, dass man es ermöglicht, dieser Frau nach Italien zurückzufahren. Also der Stellvertreter von Eichmann, Rolf Günther, hat das Auswärtige Amt gebeten, die Italiener zu beeinflussen, sich nicht einzumischen in diese Angelegenheiten. Aber die Italiener haben doch drauf bestanden. Und dann kam die Entscheidung von Eichmann. Der hat geschrieben, dass die Repatriierung von Frau Cozzi nach Italien nicht vertretbar ist. Und am Schluss schreibt Eichmann an von Tadden von dem Auswärtigen Amt, dass die Jüdin Cozzi aufgrund seiner Eichmanns Instruktion in ein Konzentrationslager bei Riga geschickt wurde. Und das hat ihr Schicksal besiegelt. Dann, wir sprachen schon von Frankreich, war ein Mann, der hieß Roger Mass. Und das war ein Offizier in der französischen Armee. Und der war damals ein Kriegsgefangener. Und der hatte sich sehr ausgezeichnet in der Armee. Der hatte die Legion d'honneur und den Croix de Guerre hatte er bekommen. Und Marschall Pétain hatte sich damals im Namen der Vichy-Regierung besonders für ihn eingesetzt und hatte gebeten, dass dieser Mann, der diese ganzen Auszeichnungen hatte, dass der eben ausgenommen werden sollte und zurückgebracht werden wollte, nachdem man ihn schon verhaftet hatte. Und die Waffenstillstandskommission Frankreich und Deutschland hatte einen raschen Entschluss gebeten, dass man diesen Mann eben zurückbringen muss. Und dann kam die Antwort von Eichmann, aus prinzipiellen Erwägungen kann er nicht einwilligen, diesen Mann zurückzuschicken. Und der wurde ermordet in Auschwitz. Also, wissen Sie, multiplizieren Sie das ungefähr 10-mal, dann können Sie sich vorstellen, was uns da also so wirklich so bewegt hat, wenn wir immer so zwischen Hoffnung und dann wieder diese ungeheure Gefühl das ist nicht richtig zu sagen, Ärgers, aber der Disappointment, wenn wir gesehen haben, dass jedes Mal Eichmann die Sachen beeinflusst hat. Was war eine andere interessante Sache? Also wie Sie wissen, in Dänemark ist die Deportation nicht sehr geglückt, was die Deutschen anbetrifft. Da hat im letzten Augenblick, nachdem schon beschlossen war, 43 die Juden zu deportieren aus Dänemark, es waren einige tausend, da hat die dänische Bevölkerung, die haben das erfahren und die haben nachts in kleinen Booten ihre jüdischen Nachbarn nach Schweden gebracht und zum Großteil gerettet. Der deutsche SS-Kommandant damals in Dänemark war Werner Best. Dieser Mann, Gott, ich kannte ihn nicht, aber ich habe so von der Dokumentation das Gefühl gehabt, er war nicht sehr viel besser wie die anderen SS-Offiziere, aber nicht so fanatisch. Ich hatte das Gefühl, für ihn, 43, für Deutschland den Käse und die Eier und die Butter aus Dänemark herauszubekommen, war wichtiger als nun jeden Juden zu töten. Also er hat berichtet, dass das eben da fehlgeschlagen ist und dass man die Juden dort da nach Schweden gebracht hat. Aber Eichmann hat das nie verzeihen können. Und dann spricht er nun zu dem Polizeioffizier, der ihn verhört in Israel. Und er sagt, stellen Sie sich vor, was es so für Menschen gibt. Nehmen Sie diesen Werner Best. Da war er bei mir in Berlin, da war er so klein. Und dann kommt er nach Kopenhagen und macht mir Schwierigkeiten. Als ob er nun erwartete, dass der Israeli-Offizier sagt, ach, Sie armer Mann, alle haben sie versucht, sie daran zu verhindern, jeden Juden zu töten. Und dann, eine zweite Sache hat er erfahren, da hat er auch Informationen durch das Auswärtige Amt und von Tadden, der hat erzählt, dass Rolf Günther ihm erzählt hat, dass Eichmann außer sich war, als er hörte, dass einen Tag vorher, als man alle Juden verhaften wollte in den dänischen Häusern, da haben sehr viele Juden nicht geöffnet, die Tür, als geklingelt wurde. Und die hatten anscheinend Befehle bekommen, von oben nicht die Türen einzubrechen, sondern ein andermal nochmal wiederzukommen. Und da hat Eichmann gesagt, man muss etwas tun, um den Kopf zu verlangen von dem Saboteur, der diese Instruktionen gegeben hat, nicht die Türen einzubrechen, und auf diese Weise es vielen Juden ermöglicht hat, eben da zu entkommen.